Bei Joko & Klaas war das so, dass ich war beinahe 2 Jahre unterwegs und habe mit allen Sender, Produktionsfirmen gesprochen. Keiner wollte die haben. Der letzte Brief von Steve Jobs, wo er am Sterben lag, nur mit Krebs. Eigentlich hatte der alle Gelder, um alle Krankenhäuser der Welt zu kaufen. Der hat dann geschrieben, ich war kein guter Vater, ich war nicht gut zu meinen Mitarbeitern und so weiter. Sorry.
Too late, bro.
Es ist tatsächlich ein Versuch, reinzuwaschen, aber es ist einfach zu spät. Und du kannst nicht sagen, ich arbeite jetzt knallhart, kümmere mich nicht um die Kinder und nachher, wenn ich viel Kohle habe, dann kümmere mich. Ist so spät. Ich werde auch oft gefragt, wie ich mein Netzwerk bis zu Königsfamilien und Fürsten und Weltstars und Präsidenten kommen. Und dann sage ich, da gibt es auch ein paar Regeln. Mhm. Also jetzt wird es richtig tief. Aber,
nee, geil. Aber lass genau da weitermachen. Hallo und herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen, spannenden Wegbegleitern und er gehört garantiert dazu. Er wird als der Freund der Großen bezeichnet, der Mann, dem die Stars vertrauen. Muhammad Ali, Oliver Bierhoff, Tokyo Hotel, No Angels, Michael Ballack, Joko Winterscheid wurden von ihm teils gemanagt, teils betreut, beraten, groß gemacht. Peter ist einer der profiliertesten und sicher auch einer der erfolgreichsten Sport- und PR-Manager unserer Zeit. Ursprünglich selbst als Sportler gestartet, dann zur schwedischen Marine gewechselt, dann Manager. Jetzt fragt man sich, wie passt das alles in ein Leben rein? Wie tickt dieses Multitalent, der gerne andere Talente fördert? Was können wir von ihm lernen? Und wie kam es dazu, dass ein schwedischer Gastarbeiter der Manager von Muhammad Ali wurde? Herzlich willkommen, Peter Olsson.
Danke dir, das war eine schöne Einleitung. Danke dir, Tobi, für die Einladung. Ich glaube, das war langsam Zeit, dass du endlich einen schwedischen Gast hattest in deinem Podcast, oder?
Glaube ich auch.
Ich werde oft gesehen als der Quotenschwede, deswegen freue ich mich jetzt als erster Schwede in deinem Podcast als Gast zu sein.
Ich freue mich extrem.
Spaß beiseite. Ich habe schon eine ganz schöne Weg hinter mir. Wird oft gefragt, nicht nur wie kommt man zu Muhammad Ali, sondern wie kommt man überhaupt zu so einem Weg. Und ich habe ja auch in meinem Buch, ich kenne dein Talent, versucht ein bisschen zu erklären, was für Schritte da gibt, aber habe relativ schnell aufgegeben, weil es einfach viel so verwirrend wäre und ich würde auch keinen vernünftigen, intelligenten Mensch es raten, so zu probieren, wie ich es damals gemacht habe. Das war auch ganz andere Seiten. Im Sportmarken damals in den 80er und dann mit der Personal Management in den 90er und so weiter, war riesen Chancen. Ich wollte, also es war ganz einfach, in Schweden früher wurden wir alle Wikinger, das war einfach so vorgesehen. Irgendwann war das nicht mehr in und dann wurdest du entweder Eishockeyspieler oder Tennisspieler, später dann auch Golfer. Und ich habe tatsächlich Tennis versucht, habe aus Junior, war auch in Amerika spielen mit 16, aber war da längst nicht gut genug. Aber bin damals geblieben in Tennis und war dann Coach und arbeitete damals mit 23, ich kam gerade aus dem Marine Corps raus, als Coach von einer Tennisschule mit Jimmy Connors. Jimmy war ja damals Nummer 1 der Welt mit Björn Borg, mit McEnroe. Und ich kriegte dann damals die Chance, mit Jimmy zu arbeiten und ging dann in Ausland. In der 80er ist dann gerade auch die Phase von Sportmarketing hat damals angefangen. Also da ging der Kunde von Sportsponsoring so einen Band aufhängen zu professionelles Sportsmarketing. Und da bin ich dann reingerutscht. Ich war bei einem großen Tennisturnier und dann kam eine Journalistin zu mir und sagte, Herr Olsson, Sie wollte auch Tennisprofi werden, aber Sie war nicht gut genug und jetzt sind Sie Manager von der Nummer 1 der Welt. Ist das jetzt eine Art Kompensation, dass Sie es selbst nicht geschafft hat? Und das habe ich ein bisschen zurückgesucht, gesagt, wow, so habe ich es nicht gesehen. Aber sie hatte schon recht, weil ich bin in der Feld geblieben, wo meine Leidenschaft liegt. Und das gibt ja in diesem Bereich, in Tennis, gibt ja viel Arbeit. Also klar wollte ich gerne auf der Platz stehen und Wimbledon gewinnen. Aber wie gesagt, man kann auch Manager sein, man kann ein Turnier leiten. Das gibt so viele Sachen, die man machen kann in dieses Feld. Und deswegen mache ich nichts anderes, das, was ich vom tiefsten Herzen liebt.
War das immer so, dass du gesagt hast, du putzest in die Welt hinein und wirst im Tennis viel tätig sein? Was war so dein Traum als Kind?
Also ich hatte ganz toll in Schweden damals, in den 60er und 70er war wirklich die heile Welt. Also das, was man als Pippi Langstrumpf und Michael Lönneberger kennt und so, war es tatsächlich. Also sehr gehütete Aufwachsen. Aber ich wollte aus irgendeinem Grund immer raus. Also ich wollte etwas tun, wusste natürlich nicht, was. Bin Bauingenieur von Ausbildung, habe nie genützt. Bin also kein Akademiker, sondern habe ganz früh gemerkt, dass ich sehr gerne mit Menschen arbeite. Also ich habe gemerkt, ich kam in der Nähe von vielen großen Talenten und mir hat immer fasziniert, wie die mit ihrem Talent umgeht und wie die ihr Leben lebt. Also ich wollte immer lernen von den Menschen, die beweisen, dass sie es können und wissen, wie es geht, statt jemand, der nur mehr theoretische Sachen vorgoogelt. Also das heißt, ich bin da relativ früh daran gekommen und dann habe ich einfach jede Chance genützt, die ich bekommen habe. Also ich hatte viele Mentoren, also das ist ein ganz wichtiges Thema heute für junge Menschen, da fehlt einfach Mentoren. Also ich hatte riesen Glück mit meinen Mentoren. Aber ich wusste eigentlich sehr früh, dass ich in diese Richtung wollte, aber wo das hinführt, weiß eigentlich keinen. Also das weißt du nicht. Das Entscheidende ist, und das ist ja auch eine der Thesen deiner Podcast, ist der Weg. Ne? Also ich bin ein riesen Verfechter davon, dass erstens heißt mein Buch Erkenne dein Talent, weil ich 1000% überzeugt bin, dass jeder Mensch ein Talent hat. Und da habe ich oft diskutiert mit sehr hochrangigen Menschen, der gesagt hat, ja, aber Talent funktioniert eigentlich nur in Verbindung mit Intelligenz. Und dann sagte ich, okay, das kann schon sein, aber jeder Mensch kann einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist das eigentlich, was ich glaube, mein Sinn in diesem Leben jetzt ist, was ich tun soll. Mhm. Und da kann man ja sagen, eine Junge kam zu mir und sagte, ich werde Astronaut werden. Dann habe ich gesagt, okay, das ist, ist nicht so leicht, weil es nicht so viele Raumprogramme gibt. Aber darf ich fragen, warum du das will? Magst du Abenteuer? Laufst du Raketen? Magst du Engineering? Machst du Space? Exploring? Also was ist der Grund? Weil in dieses Feld gibt 1000 Jobs. Und deswegen war ich immer überzeugt, dass jeder ein Talent und man soll einfach sich mehr bemühen, der wahre Talent zu finden, dass er tief in sich zu finden. Und dafür sind ja auch Mentoren und bestimmte Spirit Guides auch da, um einem zu helfen, weil der Weg ist das Entscheidende.
Wie bist du auf deine Mentoren gekommen? Weil es gibt ja so ein Sprichwort, du findest nicht deine Mentoren, sondern deine Mentoren finden dich. Ja. Wie war es bei dir?
Ja, das ist wirklich so, weil ich habe dann auch in meinem Buch beschrieben, dass ich viele tolle Mentoren hatte in meinem Leben. Und dann kommt die Frage, ja, schön für dich, aber wie finde ich meinen? Und du findest die nicht, die finden dich. Und hauptsächlich aus zwei Gründen. Der eine ist, entweder sehen sie jemanden, wo die denken, dass die verdient, gefördert zu werden. Oder, wie es oft bei mir ist, die sehen sich selbst. Also wenn ich einen jungen Mensch trifft, der brennt wie bekloppt, dann denke ich so, genau so habe ich dann in den 20er auch gebrannt. Und was ist denn wichtig? Und da kommen wir wieder zurück, so das, was ich hauptsächlich versuche jetzt zu vermitteln und auch von Muhammad Ali zurückzugeben. Und das ist die Wichtigkeit von einer persönlichen Marke zu sein oder ein Personal Brand. Weil ich sage es so alle, bevor du überhaupt denkst an einen Mentor, kannst du einfach anfangen mit das Fundament und das ist Werte. Dass du zuverlässig bin, dass du Werte, dass du zuhörst, dass du Respekt hast. Da wirst du schon 50% von vielen vorne sein und das gehört einfach zum Grundsatz des Lebens. Und da finden dich und dann musst du natürlich dich im Kreisen sein, wo die Chance ist, dass du einen Mentor triffst.
Wie also, geht das?
Ja, also ich habe eine unglaubliche Netzwerk weltweit und da ist extrem stolz drauf bin. Und um deine Frage jetzt zu Muhammad Ali zu beantworten, ist tatsächlich eine legitime Frage, wie ein schwedischer Gastarbeiter zu Mohammed kommt. Und ich sage immer, dass es ein Satz war. Das war nur ein Satz. Und dann sehe ich dann den Menschen, wie kann das ein Satz sein? Und was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass Franz Beckenbauer extrem viel für Deutschland und viele Menschen etwas getan hat. Deswegen sollte Deutschland sich schämen, wie man mit Franz umgegangen ist am Ende, für alles, was Franz für Deutschland gemacht hat. Es war so, dass die Alice nicht in Europa etwas gemacht hat, ohne Franz anzurufen. Die haben dann eben angerufen und gesagt, wir brauchen einen Manager von Mohammed in Europa, besonders in Deutschland. Mhm. Und wer kann das machen? Da hat Franz gesagt, jo, der Peter macht das. Und das war der Eintritt. Und das hat nur mit Menschlichkeit zu tun. Also das ist klar, bin ich einigermaßen gut in das, was ich tue und habe der professionelle Skills, es auch richtig zu machen. Aber darum ging es nicht, sondern es ging um, können Sie mir das Vertrauen geben und kann ich jetzt ein Teil deren Familie werden? Und da musste ich natürlich die Anwälte treffen und ich musste viele Stufen durchgehen, aber ich war 14 Jahre in der Nähe von Mohammed und das habe ich alles Franz zu verdanken. Das heißt, Franz war für mich und für viele anderen wirklich der größte Mentor. Und oft ist das so, dass es reicht, dass du ein, zwei neue tolle Menschen kennenlernst, weil hinter dem steckt ja den anderen. Viele heute, ich war gerade bei der Founders Summit am Wochenende in einem CEO-Panel. Weißt du, die Leute kommen dann hin und werden mega motiviert und dann gehen sie zu Hause in ihren toxischen Umfeld, wenn das jetzt privat ist oder beruflich, und die schaffen dann gar nicht, diese Stimmung, diese Spirit hochzuhalten, weil einfach das Umfeld fehlt. Das heißt, du musst erst dein Masterplan, dein Lebensmasterplan machen und dann musst du sehen, dass dein Umfeld auch weniger toxisch ist, weil wenn zwei Leute einfach Energie klaut von dir, das sind Energien, die du brauchst. Das heißt, man muss noch mehr denken. Bei meiner Frau und mir heißt das arschlochfreie Zone. Also wir lassen da, das ist ein bisschen harsch, aber es sagt das einfach konkret aus, dass wir mittlerweile, und das hätte ich viel früher mit anfangen sollen eigentlich, weil man immer denkt, jeder kann etwas bringen, jeder hat irgendeinen Kontakt, aber man muss mehr an der Menschlichkeit und der Werte setzen, weil wenn einer keine Werte hat, dann wird er auch keinen guten Partner. Das ist einfach so. Und wie gesagt, es reicht, dass du ein, zwei Mentoren, also erstens, wenn du einen Mentor hast, ist das schon gut, aber auch dein Netzwerk. Ich werde auch oft gefragt, wie ich mein Netzwerk bis zu Königsfamilien und Fürsten und Weltstars und Präsidenten kommen. Und dann sage ich, da gibt's auch ein paar Regeln. Der erste ist, ich teile meine Netzwerksysteme in drei Kategorien auf. Das machen die meisten nicht. Das heißt, der erste Kategorie sind der sogenannten Netz. Also das sind die Familien, die Schulfreunde, die Freunde aus dem, wo man herkommt und so weiter. Das sind die klassische Wegbegleiter. So. Die zweite Gruppe ist dann der Business-Netzwerk. Und da haben oft die Familie, die Freunde nicht mit zu tun. Das ist ein ganz anderes Netzwerk. Und das sind Menschen, die kommen und gehen. Es gibt auch Menschen, die entwickeln sich mehr aus dem Business-Netzwerk. Aber es muss nicht unbedingt sein, sondern es ist eher eine bestimmte Phase. Und der dritte ist, was viele fehlt, was ich sehr viel Wert drauf gelegt hat, ist die Netzwerk, die mich inspiriert. Das sind Menschen, die ich treffe, wo ich mich inspirieren können. Mhm. Also das ist sehr wichtig für mich. Mhm. Besonders, weil ich keine Akademiker bin, lerne ich sehr gerne, also wenn ich über Tennis spricht mit jemandem, der selbst spielen kann. Also, und das ist im Business ein bisschen ein Problem. Wir haben das in Deutschland. Es gibt ja mittlerweile, glaube ich, mehr Coaches als potenzielle Abnehmer. Cool. Also ist teilweise kriminell, also was für Kurse angeboten werden, um Geld irgendwie zu generieren, ohne absolute Fähigkeiten. Also du kannst ja heute über Google oder ChatGPT sagen, schreib mir ein Konzept für Coach und dann kriegst du das und dann lernst du es auswendig und jeder denkt, du bist ein Profi. Mm-hmm.
So, danke fürs Zuschauen bis hierhin. Was ist denn deine Meinung dazu? Kommentier gerne mal hier drunter.
Und abonniere den Kanal.
Wie hast denn du Franz Beckenbauer kennengelernt? Weil du hast das gerade so entspannt gesagt. Also der Grund, warum ich mit Muhammad Ali zusammengearbeitet habe, war, weil Franz Beckenbauer mich empfohlen hat. Ja. Aber das ist ja auch, Franz Beckenbauer ist ja der nächste Hochkaräter, die Lichtgestalt des deutschen Sports. Wie bist du an den gekommen?
Ja, du kannst, da bin ich auch sehr stolz, in meinem Buch gibt es zwei Vorwörter. Das ist der einzige Buch der Welt, der ein Vorwort von Franz Beckenbauer hat.
Wow.
Und von Muhammad Ali.
Wow.
Gibt es kein Buch. Also jetzt geschrieben von seiner Frau, weil ja Muhammad sehr starke Parkinson hatte. Aber ich bin mit Franz über den Fußball natürlich, weil ich ja Manager von vielen Spielern war. Und da haben wir uns, sind wir natürlich uns einander sehr oft begegnet. Und es gab eine Phase, wo ich auch in Diskussion war, wäre sein Manager zu werden.
Okay.
Das hat dann da aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, weil er seine Basis in Österreich hatte und ich hatte meine Agentur in München. Und deswegen aber wir sind immer extrem eng aneinander. Weil der Franz war auch jemand, der sehr viel Wert darauf gesetzt hat, wie ein Mensch sich benimmt und Respekt. Also der Franz hat immer zum Beispiel alle eingeladen. Ich bewundere das immer wieder, weil ich mit jungen Stars und Schauspielern manchmal, wie sie sich benehmen gegenüber Fans, ist einfach furchtbar. Ist einfach ganz ätzend. Wenn du eine Muhammad Ali oder Franz Beckenbauer siehst, haben sie jede einzelne Fan, die gekommen sind, haben sie mit Höflichkeit und Respekt begegnet, oft ein Autogramm. Und bei Franz gab, jeder Mensch hat irgendetwas zu sagen, so 74 oder so 90 oder 2006, oder Bayern München oder wie auch immer. Und er ist jeder mit dem gleichen Respekt, Muhammad Ali auch, jeder einzelne Mensch mit seinem Parkinson alles unterschrieben, weil die immer gewusst hat, wo sie herkommen und wie sie auch teilweise so verdanken hat für die Erfolge und die Popularität. Und ich darf natürlich von dem lernen, die Besten der Welt und wahre Vorbilder sind. Also heute gibt es ganz wenig Vorbilder. Ich habe irgendeiner Spiegel-Interview gesagt, dass ich als Schwede es ziemlich komisch finde in Deutschland, weil Deutschland schreit nach Vorbilder, aber lässt eigentlich keinen zu.
Mhm.
Das ist ganz makaber, also wie das denn abläuft. Und wie gesagt, wie man mit Franz am Ende umgegangen ist, ihm die Schuld zu geben für irgendeinen Besteckungsvorwurf gegen die FIFA, die wir wissen, wie sie arbeiten. Und dadurch hatten wir eine der schönsten Events in Deutschland und besonders wieder erste Mal Fahnen wehen und so weiter, was ja in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg nicht zulässig war, hatten wir eine fantastische Event und dann irgendwie ihm dafür die Schuld zu geben mit einem Journalist, der mit einem niedrigen Gehalt, das sich profilieren will von irgendeiner dieser Nachrichtenblätter, ist einfach absurd. Und dass die Politiker auch ihn komplett hängen gelassen haben. Und wenn er gestorben ist, dann wieder rauskommt und sagt, ah, es tut mir leid, ich hätte mir, also es ist so absurd, es ist einfach nicht erklärlich. Aber so ist die Gesellschaft halt. Aber
wie ging es dir, als es ihm schlechter ging? Und du das mitbekommen hast, ihn das erste Mal wieder gesehen hast, dir gedacht ach du Scheiße, der hat sich total zurückgezogen.
Der Franz war immer der absolute Leuchtfigur. Also du siehst jetzt bei dem Film, jetzt, die sie gerade gelauncht hat, jetzt vom den 90er WM, wie der Spieler, der Welttopspieler über Franz spricht. Also der Franz war immer eine unglaubliche Erscheinung, wenn Franz reingekommen ist. Muhammad Ali hat immer zu mir gesagt, 14 Jahre lang, wir müssen sehen, dass unser Leben nach hinten noch schön ist. Und du weißt ja, manchmal hört man etwas und so, ich verstehe, das ist meine Interpretation, aber was ich wirklich meinte, habe ich erst später verstanden. Das heißt, das kommt ein Punkt im Leben, natürlich, wo das schwierig ist, etwas zu korrigieren. Das hat auch nicht mit Geld zu tun, ne? Also das heißt, du kannst das nicht ändern. Und dass man Franz, glaube ich, aus meiner Sicht, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ihm so hängen haben lassen und welche Leute ihm hängen haben lassen, der er immer unterstützt. Also ich bin immer auf die Bühne irgendwo gegangen und hat auch, wo er im Saal war, und hat immer gesagt, ich bedanke mich bei dir, Franz, lebenslang. Wenn ich bei Mohammed war in Amerika, habe ich auch Franz angerufen und er hat immer gesagt, hör auf. Er sagt, nee, hör nicht auf, das bestimmst du nicht, weil ich bin dich lebenslang dankbar, dass du mir diesen Kontakt gemacht hast. Mhm. Und der wollte einfach keine Danke, sondern der war immer für alle da. Und dann ging das dann am Ende relativ schnell. Also er hat ja sich komplett zurückgezogen. Wir wollten ihm ein Ehrenbambi geben, wir wollten ihm ehren. Aber er ist dann mit seiner Familie, mit seiner Frau, mit den Kindern, dann eher zurückgezogen. Ich glaube, nur wenige Freunde hat ihn gesehen. Also der Franz wird immer sehr stark in meinem Herzen bleiben. Und ich kann erinnern, als kleiner Junge damals mit 13, der WM-Finale in Schweden im Fernsehen zu sehen gegen Holland. Also, und dann nachher dann so nah an ihm zu sein, das ist schon etwas, was ich Universum und Gott oft für danken. Mhm. Weil das war der Schlüssel. Das war nicht mit Know-how, das war nicht mit Macht oder Power oder gekauft, sondern das war alles auf einer menschlichen Ebene, das sehr wichtig ist für mich.
Glaubst du an Universum und Gott?
Ja, definitiv. Also teile auch einen sehr spannenden Moment. Das habe ich nicht mit so vielen geteilt in der Öffentlichkeit. Wir saßen in München damals in einem Restaurant mit Mohammed und seiner Frau, mit Loni und damit mit meiner Ex-Frau und die Kinder. Und also der Loni Ali ist eine der intelligentesten Frauen, die ich jemals begegnet bin. Sie war auch in der Ethic Committee bei Präsident Obama. Mhm. Und sie leitet jetzt das Ali Center. Sie fragte mich, plötzlich falle ich an eine Wiedergeburt, glaube. Und dann habe ich, weil es oft war bei dem, habe ich ein paar Sekunden natürlich nachgedacht, wie ich das jetzt formuliere. Und in die Zwischenzeit sagte sie, na, du bist ja Schwede, du bist ja evangelisch, protestantisch, denn eher nicht. Und dann sagt, warte mal, nein. Also, ich glaube schon an universelle Energie, weil man das immer wieder begegnet. Also das kann man nicht, das hat mit Esoterik nichts zu tun, sondern dass der Universum mit Frequenzen gesteuert wird, ist einfach ein Faktum. Falle ich jetzt wiederkommen in das nächste Leben oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ich fokussiere mich nur auf dieses Leben. Und ich glaube, wenn man versucht, dieses Leben so gut wie möglich zu leben, wird man ja sehen, was kommt. Also ich bin nicht abgeneigt, aber ich fokussiere mich tatsächlich an dieses Leben und versuche einfach, meine Seelenlevel zu steigern. Und dann sagt sie zu mir, ich habe in der letzten Zeit so viele dumme Menschen getroffen, ich schwöre, die sind das erste Mal hier. Und ich lag tatsächlich am Boden lachen. Und ich kam dann hoch und sagte, also Loni, ich muss wirklich sagen, dass ich in der letzten Zeit so viele Menschen getroffen habe, die so komisch kommen. Deshalb, die tun so, als wissen sie alles und benehmen sich so komplette Selbstüberschätzung und so daneben. Und ich schwöre, die sind zweite oder dritte Mal hier. Und jetzt würde ich alle deine Zuhörer jetzt ein Tipp von Mohammed mitgeben. Nächstes Mal, wenn er mit komischen Leuten sitzt und die komisch kommt, dann regt euch nicht auf, sondern fragt einfach ganz höflich, darf ich fragen, sind sie zweite oder dritte Mal hier? Weil dieser Abend hat meine komplette Wahrnehmung verändert. Und jetzt kommt, wenn ich jetzt mit jungen Unternehmern spricht, denn und Entrepreneure, dann sage ich, was lernt man jetzt daraus? Es gibt drei wichtige Themen. Der eine ist, das ist mir auch passiert, weil ich so extrem dankbar ist für meine Karriere. Das heißt, ich habe immer dieses Helfer-Syndrom. Ich will immer Menschen helfen. Ich sage, komm zu mir, ich bringe dir eine ganz andere Welt. Und nicht nur, dass es jetzt Fernsehen oder Nikki Beach oder Monaco oder so, das ist alles Blödsinn, sondern mit anderen Leuten in andere Kreise. Funktioniert nie. Du kannst einen Mensch nicht von einem niedrigen Seelenlevel hochbringen. Die müssen leider ihren Werdegang machen. Das Zweite ist, wenn du keine Lust mehr hast oder du sagst, das bringt nichts, dann bist du der Depp. Du kriegst keine Dankbarkeit dafür. Das ist, will man ja oft auch nicht, aber du kriegst keine Dankbarkeit. Das heißt, das ist dein, da merkst du, es war komplett umsonst, dass du versucht hast, jemandem zu helfen. Und jetzt kommt der dritte Punkt, und das ist das Allerentscheidende. Es hindert dich, auf einen höheren Seelenlevel zu kommen, weil du immer mit Menschen hängst, auf einen niedrigen Seelenlevel. Oh. Und das ist, wird oft falsch verstanden, weil es heißt nicht, dass einer dumm ist oder so. Nein, es gibt ganz liebevolle Freunde, nur die sind Freunde, die dir nicht unbedingt helfen kann in das, was du vorhast in deinem Leben. Und das heißt nicht, dass du besser bist als die, sondern dass du einfach einen anderen Weg gehen will. Und die stehen denn dir im Weg. Ja, ich habe eigentlich da alles gesagt mit dem Seelenlevel, aber das habe ich ganz nicht oft erzählt. Ja, das ist etwas ganz Tolles. Und deswegen mache ich ja viel mehr Coaching jetzt. Ich mache auch 1:1 Coaching. Ich werde jetzt einen Kurs jetzt leiten, anfangen, Menschen zu helfen, weil das tatsächlich ein Wunsch ist von Mohammed, das weiterzugeben. Und wow. Du bist nicht in der Nähe von Mohammed, um dich da wichtig zu machen oder so, sondern du hast da eine Verantwortung, dass du weitergibst. Und du hast auch gefragt, so wegen meinem Weg oder so weiter. Es geht nicht um meinen Weg, weil jeder Mensch hat seinen Weg. Und mein Weg ist nicht besser als deine oder jemand anders, sondern jeder Mensch hat seinen Weg. Das Problem ist, dass die meisten einfach ihren Weg nicht findet. Und das habe ich meine Frau extrem gesehen. Meine Frau ist eine sehr bekannte Schauspielerin, war in einer Serie 22 Jahre lang und war da extrem erfolgreich. Nur, ich habe bei meiner Frau gemerkt, sie nützt nur 30% ihrer Fähigkeiten. Und der Problem ist, dass sie so erfolgreich war mit diesen 30, dass sie gar nicht nach der 70 gesucht hat. Das heißt, viele von uns verfolgen eigentlich nicht das, was unsere Lebensbestimmung ist. Und ich bin so von überzeugt mit Gesprächen mit Tausenden von Leuten, dass wir alle unser Lebensweg in uns trägt. Das ist nicht so, dass man sagt, das ist esoterisch vorbestimmt, aber bestimmte Entscheidungen und Wege, die passiert sind, kann man nicht so leicht erklären. Ich war ja 10 Jahre zusammen mit Oliver Bierhoff, und wenn du Olivers fantastische Karriere anschaust, widerspricht das alles, was man von einem klassischen Sportlerstar sieht. Also von Papa Vorstand, nachher BWL-Studium, 4 Sprachen, also war ein sehr intelligenter Fußballspieler, aber der war dann in Deutschland und hat nicht die Karriere so gesündert. Und statt dann aufzuhören, wo er immer hören müsste, du kommst von einer reichen Familie, du musst ja gar nicht dreckig werden und so, ne, hat der entschieden, er geht nach Österreich und spielt in Salzburg, und das war vor Red Bull. Also das war eine ganz andere Liga. Das ist in Österreich gegangen, dann ist er weiter nach Italien in die zweite Liga gegangen, so Ascoli, wurde auch gesteinert worden, weil ich gesagt, er ist ein Nazi, Deutscher und so. Und dann ist er erst Torschützenkönig in Österreich, dann ist er Torschützenkönig in Serie B. Und dann hatte der Glück, dass der Trainer ihm zu Udine geholt hat, und das war Zaccaroni. Und das ist genau dieser Mentor, den wir alle irgendwie brauchen, weil der hat an Oliver geglaubt, und mit Zaccaroni wurde der dann Torschützenkönig in Serie A vor der erste Ronaldo. Wow. Also mit nicht einer der Top-Teams. Und dann sind sie ja zusammen zu AC Milan gegangen und wurde italienischer Meister.
Wow.
Und dann Kapitän der Nationalmannschaft, eingewechselt, im Finale, war ja kein Stammspieler in der Mannschaft. Und viele, was ich mit Oliver erlebt hat, nütze ich immer in meine Coaching und der Motivation für junge Talente, weil es geht sehr viel darum im Leben, dass wenn du die Chance bekommst, musst du bereit sein. Das heißt, du kannst viel tun, und das gibt da kein Glück. Weil wenn du eingewechselt werden und du machst die zwei entscheidenden Tore und der erste Golden Goal Tor, ist das Glück oder ist das Fleiß? Oder ist, was ist das? Ist das irgendwie Vorbestimmung? Das kann man nicht so leicht erklären, aber das ist nicht allein ein Glück. Also was kann man da lernen? Und deswegen, ja.
Jetzt hat mal einer gesagt, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.
Ja, würdest das du stimmt. Das bestätigen? Ja, absolut, absolut, absolut.
Oder Frank Sinatra, der über Nacht berühmt geworden ist und dann im Interview gesagt
ja,
hat...
Ja, es gibt ja viele Fälle.
Ich habe mich 15 Jahre auf diesen Auftritt vorbereitet oder ja, auf diesen ja, Moment. Ja,
ja. Mit Fleiß. Also ich, wie gesagt, meine These ist, jeder hat ein Talent und davon weiche ich auch nicht einen Millimeter ab. Und ich kriege oft so von Entrepreneur, Unternehmer oder Leute sagt, ja, aber ich habe kein Selbstvertrauen. Ich traue mir nicht hinzustellen und ich muss stärker werden, ich muss einen anderen Auftreten haben. Und sagt, weißt du was? Das wird nicht funktionieren. Das hat man mit Politikern gemacht damals. Mit Sharping hat man dann plötzlich Schwarz-Weiß-Bilder gemacht und hat gedacht, das soll irgendwie funktionieren, das ist ein neues Image. Und ich gebe immer das Beispiel, wenn ich dann neben Richard Branson sitze, der für mich einer der meine größten Wirtschaftsidolen sind, der so eine feine Mensch ist. Und du sitzt neben Richard und der... Du hast das Glück, dass er dich anspricht und sagt, wer bist du? Was meinst? Wenn du da vier Sätze falsch sagst und du versuchst, etwas zu sein, was du nicht bist.
Phew.
Ja, tschüss. Kiss und goodbye. Das ist, der ist ganz höflich, lehnt er dann ab. Das heißt, du bist gut, wie du bist. Du bist gut, wie du bist. Du musst nicht ändern, weil es auch nicht authentisch und glaubwürdig ist. Das heißt, das wird nicht funktionieren. Mhm. Was du tun kann, ist natürlich, was man tun soll, ist natürlich täglich an seinem Wissen arbeiten. Ich versuche auch jeden Tag besser zu werden. Und man muss mehr an seine Werte, sein Image, seine Positionierung arbeiten. Und ich sage immer, ist auch bei Sportlern so, das Selbstvertrauen kommt aus dem Weg. Also es gibt keine anderen Shortcut to Selbstvertrauen. Oder ist einfach künstlich draufgeklebt, was nicht funktioniert. Mhm. Weil irgendwann zählt Performance. Also irgendwann musst du performen.
Ja.
Und deswegen ist, wie du sagtest auch, der Weg das Entscheidende. Und ich habe da auch eine ganz gute Beispiel.
So, danke fürs Zuschauen bis hierhin. Was ist denn deine Meinung dazu? Kommentier gerne mal hier drunter.
Und abonniere den Kanal. Und ich habe da auch eine ganz gute Beispiel, um das versuchen so leicht zu illustrieren. Also, ich spreche mit den Leuten, die ich coache, sage, okay, wir stehen jetzt hier. Und jetzt sagen wir, du gehst jetzt irgendwo hin. Es gibt grundsätzlich, kannst du nach China gehen, du kannst nach Amerika schwimmen, oder du gehst nach Norden zum Meer nach Hause, oder du sagst, ich gehe nach Italien, okay? Du stellst das bildlich vor, dann sagst du, ich gehe jetzt nach Italien. Dann denkst du so, okay, aber keine Ahnung, was ich da mache, aber ich gehe jetzt nach Italien. Dafür habe ich jetzt die richtige Kleidung. Ich habe einen Sonnenhut, ich habe eine Sonnenbrille in meinem Rucksack und so. Ich gehe einfach hin. Was sie da tun, falle ich da in ein Restaurant oder eine eigene Weinmarke oder irgendwie Straßenmusiker oder irgendwie mal, weiß ich nicht, aber ich gehe jetzt in eine Richtung. Viele redet von immer, wie die Universum ein helfen kann. Also sagt, ich sage das jetzt, ich manifestiere das im Universum und da scheitert ja auch die meisten, weil es sagt dem Universum, ich will Millionär werden. Es sagt dem Universum, okay, grundsätzlich nichts dagegen, aber was kann ich für dich tun? Also so banal, ich manifestiere, dass ich ab morgen finanziell unabhängig bin. Okay, ja, der Grundsatz ist ganz gut. Wenn man muss auch tatsächlich Universum helfen, einzuhelfen. Und gebe da ein ganz einfaches Beispiel. Du gehst jetzt Richtung Italien und irgendwie auf der Strecke triffst du Giovanni. Giovanni steht da. So, oh, was gehst du hin? Und so, ja, er geht nach Italien. Okay, was machst du da? Weiß ich noch nicht. Olivenplantage, keine Ahnung, Restaurant, Pizzeria öffnen. Okay. Wenn du nach Rom kommst, kenne ich mein Onkel, der Giuseppe, ist in Mailand oder ist in Rom. Das heißt, In dem Moment, wo du auf einem Weg bist, ermöglichst du Universum, dich anders zu helfen. Mm. Und dieser erste Schritt, auf dem richtigen Weg zu gehen, ist sehr entscheidend. Weil wenn du jetzt gehst und dann triffst du auf ihm drauf und dann sagst du, hey, du bist ein cooler Typ, wo gehst du hin? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weißt du, wo ich hingehen soll? Dann kann er dir nicht helfen, weil er nicht weiß, wie er dir helfen soll. Ja. Das heißt, der Weg ist der entscheidende. Und es gibt heute Top-Tennisspieler. Und das was gerade passiert ist im Tennis mit Federer, mit Nadal und mit Djokovic, wie die als Spieler jetzt agiert, so eine Generation gab vorher nicht. Es gab, ich meine, für mich ist immer noch meine größte Idol nicht unbedingt Mohammed, sondern Björn Borg. Also aus der Jugend, der Björn Borg und der Ingmar Stenmark sind für mich die größte Helden. Kommt aus meiner Jugend. Das war auch tolle Generationen, auch mit Boris und Sampras und Agassi und so weiter. Aber wie die Spieler heute umgeht, wie die redet, was die von sich gibt, das gab vorher nicht so richtig. Und es gibt heute viele junge Spieler, die sagen dann, ich werde jetzt so spielen, das ist mein Spiel. Ich nehme lieber in Kauf, dass ich jetzt Furcht die richtige Form findet, ein paar Spiele verlieren, weil in the long run werde ich gewinnen. Lieber als gewinnen und nicht verstehen, warum. Mhm. Und das sagt so massiv viel aus. Mhm. Die andere Ding ist, die Frage, so Federer, das hat Roger unglaublich toll geantwortet für junge Menschen, der sagte, du bist einer der erfolgreichsten Spieler aller Zeiten. Und was ist denn der Unterschied von der drei Top-Leute und der Rest? Weil jeder kann jeder schlagen, ne? Jeden Tag. Das hat mit Tagesform zu tun. Und eine davon, was Djokovic besonders gesagt hat, ist die Fähigkeit, den letzten verlorenen Ball schnell zu vergessen.
Wow.
Das heißt, viele hängen einfach, ja, bin ich gut. Ich hatte ein schwieriges Aufwachsen. Der Schule war schlecht. Ich hatte schlechte Freunde. Wie auch immer, sagt, get over it, man. Get over it. Du lebst heute. Ändert doch das und lass das nicht beeindrucken. Und was Roger gesagt hat, er hat 80% seiner Spiele gewonnen, aber nur 54% die Bälle. Und wo ich das erste Mal gehört habe, sagt, wie phänomenal illustriert ist das? Weil es sagt, er hat nicht alle Bälle gewonnen, sondern beinahe die Hälfte hatte verloren. Nur hatte den entscheidenden Bälle gewonnen. Aber wenn er nicht überkam, dass er die Bälle verloren hat und direkt an den nächsten Ball, der hat nur 56% der Bälle gewonnen und er ist einer der größten Spieler aller Zeiten.
Krass.
Und das ist dann vom Sport, was die jungen, intelligenteren Sportler jetzt sind, will nicht sagen, dass die vorher nicht intelligent waren. Ich glaube, dass die eine andere Betreuung hat heute als früher. Und dass die sich mehr Gedanken machen über Ernährung, mentale Status. Der Druck an die Spieler ist auch viel größer, als es früher war. Mhm. Mehr Turniere, ganze weltweit und so weiter. Belagwechsel.
Was hatten denn so Leute wie Joko Winterscheid oder Matthias Schweighöfer, wenn wir mal so kurz aus dem Sport rausgehen in die Entertainment-Branche, Schauspiel. Was war so das, wo du gesagt hast, der?
Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich sehr gerne mit Talente arbeiten und was der Talent tut, ist eigentlich irrelevant. Weil also ein wird gebraucht für Musik, der andere liefert dann Entertainment, die andere liefert dann Sport. Und die Unternehmen wollen sich eher verbinden mit einer Persönlichkeit. Das spielt keine Rolle, was er macht. Und bei Joko und Klaas war das so, dass wir uns dann kennengelernt haben, der Joko. Ich kam in Gespräch mit Joko und ganz, ganz feiner Junge. Der hat auch dann insistiert, dass ich mit ihm arbeite, weil ich sagte, ihr seid bei MTV. Ich weiß nicht, weil ich, und da bin ich auch immer ehrlich gewesen, weil ich da euch richtig helfen kann. Und Gott sei Dank hat der gesagt, nein, ich will, dass du mich hilfst. Und das war ja dann, ich habe nur mit ihm gearbeitet, aber indirekt war es ja beide. Da habe ich auch festgestellt, dass meine Zuneigung in Zukunft auch mehr daran liegt, junge Talente zu helfen, da wo sie keinen Manager findet, weil du verdienst da kein Geld. Ne? Das heißt, und da brauchen sie Hilfe. Wenn die etablierte Stars sind, geht es oft um Monetarisierung, Schützen, Zukunftspläne, Beteiligungen, Produktionsfirmen. Aber am Anfang geht es überhaupt, die Karriere in der Orbit zu kriegen. Und da macht ganz wenige mit. Und ich war beinahe 2 Jahre unterwegs und habe mit allen Sender, Produktionsfirmen gesprochen. Und keine wollte die haben.
Also, echt?
Nee, die haben gesagt, tolle Jungs, toll, aber wir haben keinen Sendeplatz und noch kein Geld. Und komischerweise, je mehr die Nein gesagt habe, die überzeugter wurde ich, dass es funktionieren wird. Mhm. Aus 2 ganz entscheidenden Gründen. Und das ist auch sehr wichtig, wenn du mit Persönlichkeiten arbeiten. Ist, dass der eine war, der Raab hat aufgehört. Das heißt, es war eine Lücke. Und das zweite war, das Entscheidende war, dass die eine neue Art von Humor, weil die haben sich selbst verarscht und nicht anderen. Und das war dann so ein bisschen weg von ich verarsche ständig anderen. Und ich hatte das so im Fußball, weil im Fußball gab es eine Phase, wo der Schwiegermuttertyp komplett in war. Dann war Behoff, Maske, Jan Ulrich, Martin Schmidt, Bußemann. Ja, nee, die waren ja sehr liebevolle Schwiegermuttertypen. Das war ja in. Und plötzlich drehte sich die Gesellschaft. Da habe ich gesagt, nee, das ist lahm wie ein Glas Wasser und so. Da kamen Typen wie Kahn, wie Ballack. So, da dreht es das komplett um. Und dann ging es wieder zurück Richtung Lahm, Schweinsteiger, Thomas Müller und so. Das heißt, wenn du das richtig machst als Manager, musst du auch die Klienten haben, die mit der sozialen Schwingung passt. Mhm. Das, jetzt wird es richtig tief, aber,
nee, geil. Aber das genau ist, da weitermachen.
Das ist so ein bisschen, was nach außen einfach aussieht. Es ist sehr viel strategische Planung.
Mhm.
Und also wenn du jetzt guckst an die Anforderungen an einen Manager vor 20 Jahren im Vergleich zu was ein Manager heute können müssen. Wir haben ja mit Joko und Klaas dann eigene Produktionsfirmen gegründet. Wir haben uns mit Startups beteiligt und so. Das gab ja 10, 15 Jahre vorher nicht.
Mhm.
Also das ist eine ganz andere Welt. Das heißt, es reicht nicht, dass du irgendwann ein paar Werbedeals anschleppst, sondern du musst ja auch bestätigen. Und bei Oliver Behoff war das auch so. Ich meine, der Oliver war der Vertreter der neuen Generation von Spielern. Wir hatten 27 Werbeverträge. Das hat kein Spieler bis heute, mit Krass. Ausnahme von Franz. Und der musste immer wieder hören, dass er nicht Fußball spielen kann. Und ich habe dann immer aus Spaß gesagt, okay, für einen Invalidspieler, Torschützenkönig in 3 Ligen vor Ronaldo und sehr geliebt in der Werbung, in der Öffentlichkeit. Also muss man ja eigentlich mehr Respekt haben für ihn, ne? Also wenn er jetzt so schlecht ist. Also ganz absurd. Und dann hatten wir extrem viel Spaß, weil wir da neue Maßstaben zusammengesetzt hat. Da wurde ich auch Manager des Jahres, also
Geil.
Sportmanager des Jahres in Deutschland. Und dann haben wir sehr viel Standard, aber ich habe irgendwann mich auch damit beschäftigt, was passiert jetzt mit Oliver, wenn er aufhört? Weil in der Vergangenheit als Fußballspieler wurdest du entweder Adidas-Vertreter oder Kioskbesitzer. Oder Trainer, so. Und Oliver wollte keine von dem, ne? Also das war Kioskbesitzer, habe ich oft gesagt, so als Spaß, sehe ich ihn nicht richtig. Deswegen haben wir dann natürlich früh genug uns angefangen zu beschäftigen, was Oliver macht nach der Karriere. Und da haben wir verschiedene Schritte eingeleitet, die dann auch so führte, der Vertrag mit DFB, wo er 18 Jahre Manager war. Ich habe in meinem persönlichen Sportmuseum noch diese Zettel, die wir tatsächlich im Flugzeug von München nach Frankfurt unterschrieben haben mit unseren Konditionen und so, die dann auch tatsächlich angetreten sind.
Wow.
Diese Serviette habe ich noch eingerahmt zu Hause.
Cool.
Und wir hatten da eine wunderschöne Zeit zusammen.
Cool. Für dich als Manager, wenn du jetzt sagst, du förderst heute lieber noch mal mehr die jungen Talente. Was meinst du, was kommt so in nächster Zeit? Wonach strebt die Gesellschaft?
Also wir haben ja, viele reden ja von der Ära der Möglichkeiten und so weiter. Ich habe mir da sehr viel beschäftigt damit, weil, weißt du, wenn du in ein Lebensmittelgeschäft reingehst und da gab es früher 3 Sorten von Milch, ne? Wenn du reinkommst, jetzt gibt es 35, heißt nicht automatisch, dass es besser ist. Und der, mit der jetzigen Wirtschaftslage, was auf uns zukommt, der politische Lage, wo man denkt, dass der Gesellschaft endlich vernünftiger werden und dass die Welt einfach sich fokussiert auf das, was wichtig ist, und irgendwie eine Chance und Plattform für die nächste Generation gibt, tun wir im Moment alles, um die jungen Menschen komplett zu verwirren. Viele sprechen von der faulste, gefährlichste Generation aller Zeiten. Ich würde das nicht unterschreiben. Klar, denken viele, die machen jetzt ein bisschen Instagram und dann machen sie ein Startup und fliegen Hubschrauber und redet von Unicorn, was natürlich alles sehr gefährlich ist, weil die vergessen dann absolut den Fleiß. Ne? Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele junge Menschen, die da sich wirklich Gedanken machen, die mit tolle Ausbildung hat. Ich erwähne das immer so, wenn man das jetzt bildlich wieder. Früher war immer der Fundament war drei Säulen. Das war deine Intelligenz, deine Ausbildung und deine Erfahrung. Das heißt, wenn du etwas einen Job gesucht hast, werden immer Intelligenz, also Ausbildung, Intelligenz und Erfahrung wird gemessen. Heute, natürlich, diese Säulen gibt es natürlich immer. Nur heute ist das nicht weitere Säulen, sondern für mich drei Raketen. Das sind keine Säulen, sondern es sind Raketen. Die erste Rakete ist Kreativität. Also du begegnest jetzt einen jungen Generation, die sich ganz anders informiert, digital und alles. Das heißt, die denken viel früher, jünger, entrepreneurial. Das heißt, wenn du die auffangen musst, dann musst du dem einen Plattform bieten. Also das ist keine Einstellung, der jetzt irgendwie in einem System und irgendwann kannst du Abteilungsleiter werden in 4-5 Jahren, wenn du fleißig bist, sondern du begegnest junge Menschen, die wachsen wollen, die sich weiterentwickeln will. Und ich liebe diese junge Kreativität, heißt nicht eine Werbekampagne machen, sondern heißt der Suche nach Probleme zu lösen. Also das heißt, also man soll jetzt nicht das out of the box denken, weil es ist falsch, aber im Grunde genommen ist das, wie man es kennt, also lösungsorientiert. Mhm. Ne? Also die denkt direkt, als junge Mitarbeiter direkt, was kann ich für dieses Unternehmen tun, wie kann ich helfen. Das Zweite ist, und die größte Rakete steht in der Mitte, das ist der Persönlichkeitsmarke. Und der dritte ist dein Netzwerk. Es spielt keine Rolle, wie gut du bist. Wenn du kein Netzwerk hast, wirst du es nur so eine bestimmte Level schaffen. Das ist einfach so. Und das schlägt immer wieder zurück auf der Persönlichkeitsmarke. Und wenn du keine Persönlichkeitsmarke bin jetzt, und lassen wir das Thema KI weg und was das bedeutet mit Arbeitsplätze ersetzen und so. Der KI wird nicht, also ich sage nicht, aber jetzt nicht in der nächsten Zeit in der Lage sein, das Soft Skill zu ersetzen. Das heißt, du wirst immer gute Menschen brauchen. Du kannst viele Sachen automatisieren, du kannst es auch transformieren, aber du wirst die Menschen. Aber dafür musst du eine klare Profil haben. Also das wird nicht gehen. Also wenn du in den Raum kommt und keine merkt dich oder spürt deine Werte oder so, und noch einmal, es ist gut genug, wie du bist, weil alles andere ist einfach fake und wird nicht funktionieren. Das heißt, glaub einfach an wie du bist. Und wenn du dann eine Schwäche hast, du hast viele Formel-1-Fahrer, das sind sehr schüchtern, du hast andere, die sind sehr offen, aber das sind immer noch Weltmeister. Das heißt, es gibt keine Muster, wie du sein musst, sondern du kannst nur der beste Self sein. Mhm. Und bei Oliver Bierhoff habe ich auch tatsächlich auch etwas anderes gelernt, dass Oliver hat 101% erreicht von seinen Fähigkeiten. Und wenn wir alle das schaffen, weißt du, ich wollte Tennisspieler, ich war nicht gut genug. Das musste ich dann einfach erkennen. Aber dafür habe ich möglicherweise andere Talente. Aber der Oliver hat, meine Meinung, mit seinen Fußballfähigkeiten das Ultimative erreicht. Und das heißt dann nicht mehr, dass man da zufrieden ist und so. Aber oft setzen Menschen Ziele, die sie gar nicht erreichen. Ich habe einen sehr guten Talk gesehen vor nicht so lange, wo einer sagte, also Träume sind gut, aber die meisten Menschen jagen Träume ihr ganzes Leben lang, die nie erreichen. Und wenn sie denn die erreichen, und da habe ich auch eine ganz gute Story, weil was ich coache, ist Real-Life-Coaching. Ich coache das, was ich erlebt habe. Das ist ein riesen Unterschied. Mhm. Habe nicht gelesen, sondern ich habe es erlebt. Ich stand in Süßlech, in Arlberg, oben auf der Berg mit Hubert Stolz. Das war mein Klient. Er hat dann gerade die Gold gewonnen in Calgary in Kombination, also in Slalom, also Giant Slalom. Und ich war nicht da, weil der war irgendeine Art von Favorit, aber er war nicht so, dass man sagen könnte, der wird jetzt eine Medaille holen. Anyway, hat er denn Gold gewonnen? Natürlich so alle unsere Freude. Und sehr intensiv, da kam er zurück, dann ging der Weltcup weiter und wir waren dann zusammen alleine Skifahren. Und dann standen wir oben am Berg und ich sagte, Hubert, erzählt mir doch bitte jetzt, wie es war. Erzähl mir das Gefühl, Ziel zu kommen. Also, sagt er, es war extrem enttäuschend. Und ich zucke zurück und sage, was meinst du damit? Und jetzt kommt wieder etwas, wo wir alle sehr viel lernen können. Er sagte, das war so von intensiv, also der Presse, der Call, der Telefonat mit der Kanzler, der Interviews, der Umarmung und so weiter. Und irgendwann später lag ich dann alleine in ein dunkles Zimmer in der Olympiadorf an einer Holzbritze mit einem kleinen Tisch, weil es ist ja keine Fünf-Sterne-Hotel. Du hast auch keine Penthouse mit Freunden und Champagner, sondern du liegst einfach in der Olympische Dorf. Lag ich alleine im Bett und das Einzige, was ich getan habe, ist, ich habe reflektiert auf den Weg dahin. Ich habe gedacht an meinen Opa, der mir erste Mal zum Rennen gefahren ist. Ich habe der erste Skivertrag, der Lift war kaputt, sind wir so Fuß hochgegangen, wo ich meine erste Verletzung hatte und die Verzweiflung und so weiter. Das hat mich, also so eine Art schockierend, weil wie oft tatsächlich einfach immer an etwas denkt, was wir noch nicht erreicht hat, statt den Moment zu genießen. Und er schaut denn nur zurück auf, wie sein Weg dahin war. Mm. Mm. Und wenn er das erreicht hat, war das schön, aber das hat er dann gemerkt, dass das jetzt nicht unbedingt so, weil er war dann zurück in den Weltcup und die andere, der läuft ja dann nicht rum mit seiner Medaille, weil die anderen, die nicht gewonnen hat, die wollte den scheiß Olympischen Spiele vergessen und ist wieder zurück in den Alltag. Mm. Das heißt, er, okay, du bist jetzt Olympiasieger, schön. Wann ist der nächste Olympische Spiele? Mhm. Das heißt, dann will ich gewinnen. Das heißt, es gab keine Zeit, es richtig zu genießen. Und er hat nicht Wert drauf gelegt, auf den Weg dahin. Und deswegen ist es auch so etwas, dass wir viel mehr für uns selbst, die Dankbarkeit, kleine Ziele setzen. Ich sage immer mit meinen Klienten oder die Leute, die Coaches, setz dann quartalsmäßige Ziele statt so große Ziele. Weil wenn ein Tennisspieler sagt, unser Ziel ist, wir wollen Wimbledon gewinnen. Okay? Verständlich. Will ja jeder Tennisspieler. Dann sagst du direkt, okay, was mache ich denn da jetzt? Ne? Beste Trainer, Physio, alles aufstellen. Dann sagst du, okay, jetzt will ich Landesmeister werden. Also erst Regionalmeister, dann Landesmeister, dann will ich in der Kader kommen. Das heißt, du setzt kleinere Ziele, die du erreichen willst, die erste Etappe, wo du dann mehr Selbstvertrauen baust. Aber du sagst, du denkst ja nicht die ganze Zeit an Wimbledon, sondern und das macht Unternehmer nicht, weil da gibt's keine Meisterschaften oder Medaillen, so okay, Mitarbeiter des Monats, irgendetwas anders. Aber wir geben uns selbst viel zu wenig Zeit, dankbar zu sein für das, was wir erreicht haben. Mm.
Wie machst du das für dich?
Nein, ich habe die Diskussion mit meiner Frau. Es ist ganz lustig, weil ich sagte, Schatz, ich bin, wo wir zusammenkamen, ich bin so unglaublich dankbar. Ich habe so viel mehr erreicht, dass ich hätte mich realistisch jemals vorstellen können. Mm. Und dann sagte sie, heißt das jetzt, dass du keinen Drive mehr hast oder so? Dann sagt er, nee, ich habe mehr Drive denn je. Mhm. Aber ich muss nichts beweisen. Ich muss nicht beweisen. Ich bin extrem dankbar für die Netzwerke, die ich habe, für die, was ich alles erleben dürfte. Und Wenn du gesagt hast, einleiten, dass sich da mehrere Leben, ich bin voll überzeugt, dass das Beste kommt noch. Da kommt jetzt, guck der kleine Welpe da.
Tada!
Guck der kleine Welpe. ich agiere jetzt ohne versteckten Druck. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich noch offener agieren mit noch mehr Leidenschaft, weil ich nicht irgendjemand oder irgendetwas beweisen müssen.
Oh.
Und es wird ja sehr oft, Muhammad Ali hat auch immer gesagt, auch so mein Sohn einmal, dass es gibt keinen Vergleich. Also oft vergleicht man sich als junger Mensch mit anderen. Es gibt keinen Vergleich im Leben. Es würde nur theoretisch einen Vergleich geben, wo jeder eine Minute vor man stirbt. Dann sagt, was hattest du? Was hast du erreicht? Und was hattest du? Weil alle anderen Vergleiche sind eine Standsaufnahme. Das ist gerade im Moment. Mhm. Und ich war immer nett, logischerweise, denn so die Personal im Hotel oder die Garage und meine Kinder sagt, Papa, du bist immer nett. Ja, das gehört sich so. Und ich sagte, ein anderes Ding für euch. Wenn hier ein junger Kerl steht hier in der Hotel, du weißt ja gar nicht, weil der nächstes Jahr ein Startup hat, der 10 Millionen wert ist. Das heißt, du hast keine Ahnung, wo der, und viele haben einfach gestartet in McDonald's oder irgendwo anders. Das heißt, du bist einfach höflich zu jeder, weil du nicht weißt, und es gibt keinen Vergleich. Das ist einfach eine Standsaufnahme von einem Moment. Nächster Moment kann es weg sein. Und in Bezug auf Franz und Mohammed sitzen in einem Restaurant und dann ein Meeting und da ist der Person, die wir treffen, war dann nicht nett zu der Personal. Ne? Dann steht Mohammed auf und geht.
Ja.
Und keiner hat das verstanden. Der steht auf und geht und sagt einfach, und der Typ, so was habe ich, ja, wenn der nicht nett ist zu der Personal, will ich nicht mit dir zu tun haben.
Oh.
Und das ist dann diese Wertekonsequenz. Nicht ein Tag so, dann ist da eine Opportunity oder die andere windende Segel, sondern es ist eine ganz klare Linie. Und wurde oft gefragt, wie oft war denn Muhammad Ali hier, um dieses Leben zu führen, gegen den Vietnamkrieg, dann zurückzukommen und dann Foreman zu schlagen. Rocky hat ja so, Sylvester Stallone hat das ja einigermaßen versucht, aber dramaturgisch kannst du so ein Leben nicht erklären, wie Mohammed. Und da ist die Frage, Loni sagte, sie glaubt, mittlerweile war dann 15 Mal hier. Und da kommt auch jetzt ein ganz anderes Thema, weil ich kommt sehr viele Leute, die ich mitspreche, kommt zu mir und sagt, ich bin so unzufrieden, ich bin jetzt Anwalt oder ich mache das, ich habe jetzt Familie, ich habe Kinder, bin jetzt Mitte 30 und ich habe zunehmend das Problem, dass ich, das kann nicht alles gewesen sein, ne? Also ich mache mir extreme Sorgen, wo geht's jetzt weiter, was kann ich tun und so weiter. Und das Erste, was ich sage, und das ist auch eine wichtige Botschaft für alle, ist, du denkst, das ist jetzt richtig scheiße. Eigentlich ist das Beste, was dir passieren kann. Weil das heißt, dass deine Seele so dir sagt, er will auf einen höheren Level. Deswegen sprechen wir ja auch. Also das heißt, möglicherweise kann ich dich nicht helfen, aber du, das heißt, der Körper, deine Seele sagt zu dir, ich will auf ein höheren Level. Was viele denken, das ist scheiße, ich mache mir Sorgen. Das ist gut, dass man Gedanken macht, weil die auf dem niedrigen Level, die denken ständig, dass sie geil sind und dass sie alles wissen und niemand braucht. Und dann wundern sie sich am Ende, ist es ziemlich einsam, alleine. Der Karma war dann auch ein bisschen beschissen. Und du kannst sicher sein, dass der Karma trifft. Und je länger du der Hafen nach hinten schiebst, desto schwieriger wird das dann irgendwie so verändern. Und da gibt einen Punkt, wie gesagt, wo Mohammed auch sagte, wo alle Gelder der Welt es nicht ändern kann. Ich hatte lange an meiner täglichen To-Do-Liste unten der letzte Brief von Steve Jobs, wo er am Sterben lag, nur mit Krebs, und hatte dann, also eigentlich hatte der alle Gelder, um alle Krankenhäuser der Welt zu kaufen, hatte dann auch, glaube ich, Transplantationen oder so, aber der hat dann geschrieben, ich war kein guter Vater, ich war nicht gut zu meinen Mitarbeitern und so weiter. Sorry. Okay, das ist
too ein late, Versuch. Bro.
Es ist tatsächlich ein Versuch, reinzuwaschen, aber es ist einfach zu spät. Das ist deine Feststellung jetzt. Und man hat ja oft, Mohammed hat auch gesagt, wir sammeln Momente und nicht Sachen. Und der Steve Jobs, weißt du, der hatte eine Pinnacle of Life und der sagt, ich bin der größte Manager und so, aber habe komplett im Leben versagt. Und die haben ja Untersuchungen gemacht, so mit Interviews mit Menschen, die gerade vor Sterben sind. Und die haben die meisten tatsächlich nicht so viel Angst gehabt zu sterben, sondern dass die feststellen, dass sie ihr Leben nicht gelebt hat. Und das muss eine furchtbare Gedanke sein, dass du denn einfach, du musst jetzt gehen und du hättest die Chance, du hättest das tun können, du hättest viel lieber, ja. Deswegen versuche ich immer, junge Entrepreneur, wenn ich jung sage, das ist dann zwischen 25 und 40, ne? Also das ist nicht jetzt 18-Jährige oder so, weil die glauben ja, die Rakete fliegt in Orbit, ich brauche keinen alten Schwede, den man nicht versteht mit seinem Deutsch oder irgendetwas, so Eule-Sprüche, so ein Blödsinn, sondern ich sage, meine Rakete fliegt und sage einfach, hey, flieg los. Aber hast du denn überhaupt gedacht, wo das hinfliegt? Oder hast du gedacht, dass du irgendwann möglicherweise Kerosin brauchst? Oder hast du denn ein Bodenpersonal? Also du weißt, Apollo 11 hatte tatsächlich eine Mission in Houston. Also da war ein Fundament. Also die sind nicht einfach nur ratlos weggeflogen und hat gehofft, irgendwie finde ich den Weg zurück. Also flieg hin, aber du brennst in beide Enden. Also und das ist auch was so mit Personal Brand. Der Personal Brand wird oft jetzt genutzt, um Menschen zu manipulieren, dass du mehr Geld verdient. Das ist so daneben. Personal Brand geht's um, dass du glücklich bist. Mein Buch hat 8 Kapitel. Ich habe festgestellt, dass die Menschen, die ich getroffen habe in meinem Leben, die wirklich glücklich sind, sie sind extrem erfolgreich, Familie, Kinder, die sind berühmt, die haben alles erreicht, haben alle diese 8 Themen im Griff.
Okay.
Das sind 8 Themen, die ich über die Jahre festgestellt habe. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen bei 3 Dingen gleichzeitig überfordert ist. Und das heißt, dass du, also Art des Kommunikations, dein Netzwerk, dein Körper, deine Seele, deine Strategie, dein Masterplan und so weiter. Das sind alle Dinge. Und du kannst nicht sagen, dass wie gesagt, ich arbeite jetzt knallhart, kümmere mich nicht um die Kinder und nachher, wenn ich viel Kohle hat, dann kümmere ich mich. Ist so spät. Und ich kann das als vierfacher Vater und vierfacher Opa jetzt sagen oder dreifacher Opa sagen, dass ich seele immer der Kleine von der Tochter von meiner Frau auch mit, weil ich habe sie auch sehr lieb und deswegen habe ich 4 Kinder. Aber ich war Lufthansa Hon. 6 Jahre war ich Hon. Das heißt, 600.000 Miles fliegen. Weil mein Vater, habe ich sehr geliebt, aber mein Vater war nicht so da für mich. Und ich habe gesagt, ich muss nicht denn automatisch das machen, was jemand anders, also er hat das auf seine Art gedacht, das ist alles in Ordnung. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt anders und bin jeden Tag nach Hause geflogen. Die anderen haben gesagt, wir sind jetzt in Düsseldorf und morgen in Hamburg. Wir gehen jetzt nach Hamburg, dann gehen wir essen und du fliegst jetzt nach Hause. Bist du bescheuert? Ich meine, das steht dann wieder um 6 Uhr auf und so. Ja, sorry, das ist jetzt meine Einstellung. Ich will entweder der im Bett bringen oder mit dem aufstehen. Und das habe ich konsequent durchgezogen, um sicherzustellen, dass er eine sehr enge Verbindung zu meiner Familie hat.
Wow.
Weil alle Manager des Jahres oder irgendwie mit dem oder mit dem und also ist alles vergänglich. Aber wenn du das versagst, kannst du das mit alle Geld und Berühmtheit nicht zurückholen. Auch deine Gesundheit.
So, danke fürs Zuschauen bis hierhin. Was ist denn deine Meinung dazu? Kommentier gerne mal hier drunter.
Und abonniere den Kanal. Das ist, irgendwann ist dann so spät mit Steve Jobs. Es ist eigentlich absurd, ne? Dass er der Pankreas Krebs hatte, weil er immer sein Laptop auf seine Schoß hat. Und deswegen heißt es auch Laptop, weil er immer auf sein Lab war. Also das sagen jetzt, das würde möglicherweise anderen Ärzte anders diskutieren, aber Faktum ist, der hatte immer diese Strahlung.
Krass.
an sich. Und es hat sicherlich nicht geholfen. Kann sein, es gab andere Gründe, aber anyway.
Gibt es ein Erfolgsrezept? Und wenn ja, wie heißt das Peter Olsson Erfolgsrezept?
Also es gibt definitiv keine Peter Olsson Rezept, außer immer positiv bleiben, immer dankbar sein, seinen Weg suchen und dann einfach weitermachen von Fehler und von Niederlagen zu lernen. Also das, man darf auch keine Angst haben, dass das nicht einfach alles glatt läuft. Also wenn ich hatte tatsächlich auch in meinem Buch da lange mit beschäftigt, warum das so ist, dass bestimmte Menschen, wenn in der Karriere und dann kommt ein Karriereknick, warum manche Menschen stärker rauskommt, andere flachen aus und andere bricht zusammen. Und ich war am Anfang nicht überzeugt, falls das jetzt genetisch ist oder wo das herkommt. Und dann habe ich mit sehr vielen Leuten gesprochen, also mit Sportlern, mit Ärzten, mit Akademikern, mit Anwälten, mit Entertainer und so weiter, größere Persönlichkeiten. Und mein Entschluss, um das jetzt einfach zu erklären, ist, dass sehr viele Menschen sich nicht wagt, Fehler zu machen auf dem Weg nach oben.
Okay.
Das heißt, und in Sport, verlierst steht auf. Das gibt aber keiner, der immer gewinnt. Das heißt, du lernst von der Niederlagen und dann verbesserst du dich und kommst zurück und gewinnt. So, in der Wirtschaft gibt das ja nicht. Das heißt, oft schwimmt man einfach mit jemandem mit und plötzlich hast du dann eine Verantwortungsposition und hat nicht so richtig das Gefühl, weil ich da jetzt gewachsen bin oder nicht. In Asien ist das ja so, dass kein CEO auf einer Position sitzt, wenn der nicht auf der Atlantik in einen Sturm war.
Ja.
Der ist Elektroboot am Sternberger See gefahren. Das sagen, bist du denn überhaupt belastbar, wenn hier jetzt plötzlich ein Sturm reinkommt? Das heißt, die nehmen da keine. Und viele versucht immer so wegzugleiten von Verantwortung und kommt sich in so einen Punkt. Und da habe ich gemerkt, dass der Trick ist, dass man immer den Punkt erkennt, wenn man etwas verändern muss. Viele, und das ist ein bisschen auch ein deutsches Phänomen, es gibt wenig Völker, die ich kennengelernt habe, die so Gewohnheitstiere sind wie die Deutschen. Also überhaupt eine Karriereveränderung. Nee, die Deutschen sind ja extrem erfolgreich. So, es gibt ja verschiedene Wege, aber die halten gerne fest an das und das hat ja auch sehr lange funktioniert gut. Aber dass du einen anderen Weg geht und das heißt, du nimmst die Umkippen nicht wahr. Und da kommt die erste Phase in der freie Fall ist, nö, da ist alles in Ordnung. Das heißt, du nimmst das nicht wahr. Und plötzlich sieht der Geschwindigkeit und dann kommt dann in der Feststellung des sogenannten so paralysierte Phase. Ich stelle jetzt fest, dass meine Karriere in Schwierigkeiten kommt. Und dann runter kommt dann der Panikphase. Und die meisten warten zu agieren und etwas zu verändern in der Panikphase. Und wenn man einen Job sucht oder irgendetwas versucht zu verändern, dann merken ja die anderen, der Löwe geht ja immer an der Schwächste. Der spürt ja immer, wo die Schwächste ist, wo er vorher angreift. Jetzt ist es hier umgekehrt. Also wenn ein verletztes Tier versucht oder der angeschlagen ist, jetzt braucht er dann einen Job, so ist nicht der richtige Zeitpunkt. Das hätte man hätte vorher. Wenn jemand Erfolg erreicht, musst du denn das nützen, um weiter zu entwickeln, statt dich hinzulegen. Viele denken, jetzt habe ich Erfolg. So. Deswegen siehst du oft viele Sportarten, da ist irgendeine Reichsnummer eins und dann fällt er komplett wieder ab. Weil statt dem Momentum zu nützen, wo man dann eher andere Gespräche führen kann, weil man ja gut drauf ist. Und dann ist das so, dass in der freien Fall und die dich schaffen, tatsächlich stärker rauszukommen, war dann die für mich, die Fehler erlaubt hat und in der Anfang seiner Karriere. Das heißt, ich kann mit Niederlagen umgehen. Muhammad Ali hat immer gesagt, es ist nicht das Thema, dass du runtergeschlagen wirst, sondern wie du wieder aufstehst. Und das muss man einfach wissen. und bereit sein. Und ich habe die Chance bekommen und manchmal war ich, der Aufgabe war viel zu groß für mich. Da hatte Richard Branson auch gesagt, wenn einer dich einen Top-Job anbietet, take it and learn it later. Also, ne, das heißt, die anderen kochen auch mit Wasser. Und ich merkte auch so, okay, wenn ich reinkomme, ich beschäftige mich jetzt und versuche das jetzt zu lernen, bin ich jetzt in meinem Beruf relativ weit gekommen und hatte auch sehr viele Niederlagen und so, aber das hat ja Michael Jordan gesagt, ich wurde oft der Ball gegeben und hat verschossen, ich habe 3000 Schüsse vergessen, aber deswegen bin ich so erfolgreich. Also das ist auch eine gute Beschreibung davon.
Dein Schlusswort.
Amen.
Peter, es war ein riesengroßer Spaß, dir zuzuhören. Vielen Dank.
Danke.
Wir werden alle irgendwie gerade an so einem Punkt sein, inklusive mir und alle, die zuhören oder zuschauen, die sagen, hey, ich könnte diesem Mann noch stundenlang weiter zuhören. Peter, lass uns alle zusammen ans Lagerfeuer setzen in Schweden. Lass uns deine Geschichten weiterhören.
Musst du ein Lagerfeuer organisieren?
Ich werde hiermit verpflichtet. Statement, ich organisiere ein Lagerfeuer, du kommst. Vielleicht gibt es noch einen, der Gitarre spielt oder so. Einer, der noch irgendwie trommelt, Liederbücher. Und
alles
dann setzen wir uns noch mal irgendwann hin. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Schätze ich extrem wert. War so viel Wertvolles mit dabei.
Danke für die Einladung.
Wirklich vielen Dank. Peter Olsson.
Danke.
Hier noch ganz kurz, obligatorisch, wir sind ja auch auf YouTube unterwegs. Das heißt, wenn dir das Interview gefallen hat, hey, Daumen hoch, unbedingt kommentieren. Das ist auch wichtig, denn je mehr Kommentare so ein Video bekommt, desto stärker merkt der Algorithmus auch, hey, das ist relevant. Wenn du auch das Gefühl hast, deine Freunde sollten Peter Olsson mal kennenlernen, weil da ist so viel Mehrwert für die drin, schick ihnen unbedingt das Interview auch weiter. Abonnier den Kanal, abonnier Peter, wir verlinken auch alles hier unter diesem Video. Und ansonsten solltest du wirklich bis hierhin und bis ganz zum Schluss geblieben sein, sagen wir ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Was heißt Danke auf Schwedisch?
Tack så mycket.